Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir über das ausgebremste Mercosur-Abkommen mit der EU und wieso sich deutsche Unternehmer deswegen nun Sorgen machen. Außerdem klären wir, wieso der DAX aktuell so niedrig bewertet ist und wie er so im Vergleich zu anderen internationalen Börsenindizes dasteht. Heute ist Montag, der 4. Dezember und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind.
Eu tenho dito aos companheiros da Alemanha que faz muito tempo que a Alemanha não investe na América do Sul, sobretudo no Brasil.
Das eben war Brasiliens Präsident Lula da Silva. Nach seinem Abendessen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und weiteren deutschen Ministern am Sonntag hat er Journalisten gesagt, dass er den deutschen Kameraden gesagt habe, dass es schon lange her sei, dass Deutschland in Südamerika investiert habe, vor allem in Brasilien. Ja, der Ton an dem Abend und auch bei weiteren Treffen im Rahmen der deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen am Montag war also offenbar etwas rauer als von allen Parteien ursprünglich gehofft. Denn an sich wollte Lula Scholz am Sonntagabend über die bevorstehende Einigung auf den Mercosur-Handelsdeal mit der EU informieren. Ja, und vielleicht sogar mit ihm darauf anstoßen. Stattdessen aber mussten alle Parteien mit einem weiteren Rückschlag umgehen. Denn Argentinien hat das Mercosur-Abkommen mit der EU in letzter Minute gebremst. Aber Argentinien ist offenbar nicht das einzige Problem für die Verfechter des Abkommens. Auch EU-Mitgliedstaaten stellen sich dagegen. Müssen die Pläne für die größte Handelszone der Welt also schon jetzt als gescheitert betrachtet werden? Und welche wirtschaftlichen Potenziale für die EU, aber auch Deutschland selbst stehen damit auf dem Spiel? Der Brüssel-Korrespondent Carsten Folkeri ordnet die Lage gleich für uns ein. Außerdem sprechen wir heute über den niedrig bewerteten DAX, denn der deutsche Leitindex ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 10,5 aktuell gut 20% niedriger bewertet als im 10-Jahres-Durchschnitt. Ja, und auch im Vergleich zu anderen internationalen Börsenindizes, wie etwa dem S&P 500, steht er schwach da. Welche Gründe dahinter stecken und wieso das Potenzial des DAX trotzdem besser als in den USA ist, das und mehr erklärt uns heute der Börsenexperte Ulf Sommer. Was heute Märkte und Anleger bewegt, darüber spreche ich nun mit Ingo Narrat. Hallo Ingo.
Hallo in Düsseldorf. Hallo Sandra.
Ja, der erhoffte Rekordwert im DAX, der blieb heute ja nun doch aus. Die deutschen Aktien sind zurückhaltend in die neue Woche gestartet. Der DAX legt etwa 0,1% zu auf 16.420 Punkte aktuell. Ja, was gab es heute denn an Highlights?
Die unbequeme Wahrheit in 5 Buchstaben, keine. Ja, der DAX war wie zementiert. Ja, ich will aber doch die größten Gewinner und Verlierer nennen, auch wenn das vermutlich in die Rubrik unnützes Wissen fällt. Im DAX am Montag oben, Merck und Kia gehen beide 1% rauf. MTU, Conti und Siemens Healthineers alle 1,5% runter. Conti will sich Umstrukturierungen und die Dividende erhöhen, hat dem Kurs aber nichts geholfen. Sonst keine Unternehmensnews hinter den Kursbewegungen, die ich genannt habe. Apropos Siemens Healthineers, wer hat sich nur den Namen ausgedacht, muss man fragen. Ne? Aber durchatmen für den Markt ist ja mehr als gesund. Du hast es gesagt, kurz vor dem Allzeithoch. Oder healthy. Ne? Denn erinnern wir uns, wir sind jetzt sehr knapp unter diesem Allzeithoch und in etwas mehr als einem Monat um 12% nach oben gesprungen, also der DAX. Haben wir das schon vergessen? Also wenn ja, sollten wir uns an die Schlagzeile der Bild-Zeitung von heute halten. Hundebesitzer verlieren seltener ihr Gedächtnis. Ja, aber zurück zum aktuellen Handelstag, denn das ist ja kein Podcast für gesunde Lebensführung. Also die nächsten wichtigen Daten, die dann den Markt bewegen könnten, gibt es auch erst in einigen Tagen. Arbeitsmarktzahlen aus den USA und deutsche Auftragseingänge und vor allem am Freitag wichtige Daten aus USA und Deutschland. Aber das heißt nicht, dass wir bis dahin Däumchen drehen müssen, weil nichts passiert. Es geht ja richtig rund an den Märkten, nur nicht bei den Aktien.
Ja, wo genau geht es denn rund?
Ja, außer bei Aktien. Praktisch überall. Ja, bei Bitcoin, Gold und Anleihen. Bitcoin kostet am Mittwoch über $41.000. Das ist über die Hälfte mehr als noch im September. Ja, das lebt von den Hoffnungen auf einen Bitcoin-Indexfonds in den USA, der das große Geld anlocken könnte. Viel weniger im Blick ist aber die Rallye bei den Anleihen. Da hat es einen steilen Stimmungsumschwung gegeben, denn jetzt ist die Denke plötzlich, die Notenbanken werden die Zinsen in einigen Monaten wieder senken müssen. Deshalb kaufen die Anleger Anleihen. Nehmen wir sowas Stockkonservatives wie eine Bundesanleihe. Ja, der Kurs der 30-jährigen Bundesanleihe ist in 2 Monaten 15% gestiegen. Sowas ist sehr selten in einer so kurzen Zeit, in so einer Dimension bei den Anleihen. Der DAX hinkt da weit hinterher. Ist in der gleichen Zeit nur um die Hälfte gestiegen, um 8%. Ja, verdrehte Welt. Was fällt uns dazu ein? Tina, geh nach Hause. Jetzt kommt Barbara. Ja. Tina war ja viele Jahre das Schlagwort für die Aktienprotagonisten. There is no alternative. Das war die Abkürzung. Meinte ja, es gibt keine Alternative zur Aktie. Plötzlich doch. Deswegen ist das neue Schlagwort Barbara. Bonds are really back and really attractive. Klingt ein bisschen verschwurbelt als neues Motto. Wird es deswegen auch wahrscheinlich schwerer haben, sich so durchzusetzen wie Tina. Aber so mancher Anleger jedenfalls, das sehen wir, könnte doch Tina den Laufpass geben und mit Barbara durchbrennen.
Sprechen wir noch über Gold. Der Goldpreis hat ja heute ein Allzeithoch geknackt. Die Feinunze kostet heute 2070 Dollar. Ja, woher denkst du, kommt denn diese plötzliche Kauflust?
Früher hieß es ja immer, das sei ein Krisenmetall. Ja, ja schon, stimmt. Es gibt ja nun auch wahrlich keine Lieferengpässe an Krisen. Wir sind damit üppigst versorgt. Aber im Augenblick geht Gold nach oben, weil die Anleger sich an ihrer eigenen Idee berauschen, dass die Zinsen bald wieder sinken. Anleihen konkurrieren ja mit Gold. Und wenn es weniger Zinsen gibt, macht das Gold automatisch relativ dazu attraktiver. Und das Ganze scheint Fahrt aufzunehmen. Denn was kaum jemand gesehen hat, zu den europäischen Nachtzeiten von Sonntag auf Montag kostete Gold schon über 2130 Dollar. Fiel dann zurück um mehr als jetzt fast 80 Dollar in ein paar Stunden. Deswegen war deine Preisangabe eben auch schon überholt, kostet nämlich aktuell 2045. Aber da war einfach zu viel Dampf drin. Ja, und das muss ich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Gold muss aber auch viel aufholen, denn Gold wollten Anleger lange nicht haben. Ja, weil die Mega-Rallye der Aktien seit über einem Jahrzehnt einfach zu verlockend war. Ne? Tina haben wir gerade genannt. Fühlen wir uns nochmal als Börsianer mit Hund. Ja, dann können wir uns auch an die Finanzkrise erinnern. Die Aktienkurse waren im Frühjahr 2009 am Boden, aber versechsfachten sich dann. Wenn Gold genauso stark gestiegen wäre, wie viel müsste es heute kosten? Fast 5.000 Dollar.
Vielen Dank, Ingo, für deine Einschätzungen.
Danke, Sandra.
An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, eigentlich wollte Brasiliens Präsident Lula da Silva ja diese Woche mit dem Mercosur-Abkommen endlich die größte Freihandelszone der Welt verkünden. Doch Argentinien hat das Vorhaben in letzter Minute ausgebremst. Ja, und auch Staatsmänner aus Europa leisten Widerstand. Welche Gründe dahinter stecken, ob nun das gesamte Abkommen gestorben ist und ja, wie sich Deutschland in der ganzen Misere verhalten hat. Das alles und mehr möchte ich jetzt mit Carsten Folcheri besprechen. Er berichtet als Korrespondent aus Brüssel für das Handelsblatt. Hallo Carsten.
Hallo Sandra.
Ja, bevor wir darüber sprechen, was zuletzt eigentlich schiefgelaufen ist, lass uns eben alle Hörerinnen und Hörer abholen, die nicht auf Anhieb wissen, was das Mercosur-Abkommen für die EU bedeutet. Die größte Freihandelszone der Welt wird ja seit vielen Jahren geplant, kann man inzwischen sagen. Wer genau ist denn am Mercosur-Abkommen beteiligt und welche Hoffnungen sind mit dem Deal aus Sicht der EU verbunden?
Ja, tatsächlich. Die EU verhandelt schon seit 1999 mit vier südamerikanischen Ländern über dieses Freihandelsabkommen. Das sind Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Die bilden zusammen den Mercosur. Der Text war 2019 auch schon fertig verhandelt, wurde dann aber nie ratifiziert. Aktuell wird jetzt noch über ein Zusatzprotokoll verhandelt, was die Europäer unbedingt wollen, wo der Regenwaldschutz festgeschrieben werden soll. Und das Abkommen würde, wie du sagst, die größte Freihandelszone der Welt schaffen. 770 Millionen Menschen wohnen in den vier südamerikanischen Ländern und den 27 EU-Ländern. Die Mercosur-Länder sind jetzt schon wichtige Absatzmärkte für die EU. Und durch das Abkommen sollen 90% aller Zölle wegfallen. Das würde laut EU-Kommission europäischen Unternehmen 4 Milliarden Euro an Kosten sparen, zwar jedes Jahr.
Ja, kommen wir dann jetzt zum aktuellen Stand. Also es schien ja eigentlich alles klar. Lula wollte den historischen Deal zum Freihandelsabkommen am 7. Dezember beim Mercosur-Gipfel in Rio de Janeiro offiziell verkünden. Warum klappt das denn nun doch nicht?
Ja, Lula und auch die EU-Kommission wollten die Einigung unbedingt diese Woche verkünden, bevor der Mercosur-Vorsitz an Paraguay übergeht. Denn der paraguayische Präsident hatte schon gesagt, dass er die Verhandlungen nicht fortführen möchte, wenn das jetzt nicht klappt. Und dann kam aber Argentinien vergangene Woche und sagte, dass man mit der Entscheidung auf den neuen Präsidenten Javier Milei warten wolle. Der tritt erst am 10. Dezember sein Amt an. Und das ist ja durchaus nachvollziehbar, dass eine ausscheidende Regierung jetzt nicht so eine große Entscheidung treffen möchte, auf in ihren letzten Tagen, bevor dann der neue Präsident übernimmt.
Aber wenn man seinem Wahlkampftenor glaubt, dann dürfte ja der nächste Präsident Argentiniens, also ne, Javier Milei, dem Mercosur-Abkommen eher nicht zustimmen. Muss man dann nicht jetzt schon davon ausgehen, dass der ganze Deal gescheitert ist?
Es ist so, dass Milei im Wahlkampf scharfe Kritik am Mercosur geübt hat. Und er hat sogar den Austritt Argentiniens angekündigt aus diesem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis. Mhm. Aber er ist auch widersprüchlich, denn er bezeichnet sich selbst als libertären Politiker, der eigentlich für mehr Freihandel eintritt. Und daher sollte man jetzt aus meiner Sicht nicht zu viel in diese Wahlkampfäußerung hineinlesen. Zudem seine designierte Außenministerin Diana Mondino neulich auch schon erklärt hat, dass dass die Regierung das Abkommen mittragen werde. Also stehen die Chancen jetzt nicht so schlecht.
Okay.
Würde ich sagen.
Aber auch EU-Staaten, die dürften ja ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das Abkommen eben bisher nicht ratifiziert werden konnte. Als größter Bremser gilt Frankreich, aber auch im EU-Parlament gibt es ja großen Widerstand, oder?
Richtig. Frankreich war von Anfang an einer der größten Skeptiker, was das Ganze angeht, und ist auch aus EU-Sicht mit das größte Problem. Das liegt vor allem daran, dass Präsident Macron seine Unternehmen gegen billige Importe schützen will. Die französischen Bauern zum Beispiel, die fürchten das Rindfleisch aus Südamerika, aber auch die Stahlhersteller, sagt Macron, denen kann er nicht erklären, warum sie strikte Umweltauflagen erfüllen sollen und die südamerikanische Konkurrenz eben nicht. Also die französische Haltung, die er jetzt auf der Weltklimakonferenz am Wochenende in Dubai nochmal zum Ausdruck gebracht hat, macht schon der Kommission große Sorgen.
Ja, und als nächstes übernimmt ja Belgien die EU-Ratspräsidentschaft. Wie denkst du, dürfte sich das auf die Verhandlungen auswirken?
Grundsätzlich soll eine EU-Ratspräsidentschaft eine neutrale Vermittlerposition einnehmen. Das gelingt allerdings nicht immer und so war es bei der derzeitigen spanischen Ratspräsidentschaft auch. Die hat sich sehr stark für den Abschluss dieses Mercosur-Abkommens eingesetzt, weil sie als ehemalige Kolonialmacht eben auch eine besonders enge Beziehung zu Lateinamerika hat. Mhm. Belgien hingegen ist eher in der französischen protektionistischen Tradition unterwegs. Das hat man damals bei dem Handelsabkommen mit Kanada gesehen, als die Wallonie, der französische sprachige Teil Belgiens, heftigen Widerstand geleistet hat. Und da die EU-Ratspräsidentschaft nach dem Abschluss der Verhandlungen auch die Mehrheit im Rat der Mitgliedstaaten organisieren muss, kann das durchaus einen Unterschied machen, wer da gerade dran ist.
Du hast es ja schon angedeutet, Umweltschutz ist auch ein großes Thema, weshalb dieses Abkommen oft doch Gegenwind erfahren hat. Da hat sich auch eine Allianz aus Umweltschützern, Agrarverbänden und mit ihr auch verbundene Politiker gegen dieses Abkommen gestemmt. Und auch die Basis der Grünen hierzulande leistete doch hörbaren Widerstand. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt sich aber ja für das Abkommen ein. Auf dem letzten Grünen Parteitag aber wurde von der Basis gegen den Deal gestimmt. Ja, was bedeutet denn das alles für die Außenwirkung und auch für die bevorstehende Europawahl?
Die gesamte Umweltbewegung lehnt das Abkommen ab und inklusive der Grünen, weil mehr Handel aus ihrer Sicht zu mehr Produktion und mehr Umweltzerstörung führt. Also wenn Brasilien mehr Rindfleisch und mehr Soja exportiert, dann geht das auf Kosten des Regenwalds im Amazonas, waren die Grünen. Und sie glauben nicht, dass das Zusatzprotokoll, worauf die Europäer jetzt gedrungen haben, ausreichenden Schutz gegen die Entwaldung bietet. An der Position der Bundesregierung ändert das zunächst mal nichts. Wie du ja gesagt hast, also Habeck steht hinter dem Abkommen. Aber im Europaparlament ist diese grüne Kritik auch sehr prominent.
Aber wirkt das nicht am Ende schräg, auch auf die WählerInnen? Also wenn da doch ganz konkret gegen die Linie der Bundesregierung eigentlich Politik gemacht werden will?
Ja, sicherlich. Der Widerspruch besteht. Aber das ist ja nicht nur bei dem Thema so, dass die Grünen ihre Parteimeinung nicht in Regierungshandel umsetzen können. Und mit dem Widerspruch muss jede Regierungspartei leben.
Ja, auch die Wirtschaftsweise Dr. Veronika Grimm hat ja auf X zu dieser Abstimmung auf dem Grünen Parteitag geschrieben, Zitat, bitter, ob die Delegierten sich bewusst sind, wie sehr sie Deutschland und Europa damit schaden, Zitat Ende. Und ihr werde Angst und Bange um unsere Zukunft. Das ist natürlich eine recht krasse Formulierung, aber wie bewertest du denn den potenziellen Schaden für uns in wirtschaftlicher Sicht und für Europa, wenn das Abkommen scheitert?
Ja, also zunächst ist das Abkommen natürlich wichtig für die Wirtschaft, es erleichtert den Handel und wird sicherlich auch zum Wachstum beitragen, ein bisschen zumindest. Vor allem ist es aber ein wichtiges geopolitisches Signal, denn Europa muss zeigen, dass es Handelsabkommen abschließen kann. Auch um den Einfluss Chinas zurückzudrängen, der ja zuletzt auch in Lateinamerika deutlich gestiegen ist. Insgesamt geht es in dieser neuen Ära um eine engere Beziehung zu Lateinamerika, den besseren Zugang zu Rohstoffen, die Diversifizierung der Lieferketten, all das zieht natürlich so ein Handelsabkommen auch nach sich. Von daher ist es so wichtig, dass die EU hier zu einem Erfolg kommt.
Ja, nach TTIP, dem gescheiterten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, steht ja nun wieder ein Handelsabkommen in der Schwebe, auf dem große Hoffnungen lagen. Ja, wie dürften denn deutsche Unternehmen auf diese ganze Misere in den letzten Jahren blicken?
Die deutschen Unternehmen sind leid gewöhnt, was Handelsabkommen angeht. Also sie sind sehr besorgt, dass die Gespräche jetzt wieder auf den letzten Metern scheitern. Der Mercosur-Deal war ja schon seit Jahren abgeschrieben eigentlich und wurde erst durch Lulas Amtsantritt in Brasilien wieder möglich, theoretisch denkbar. Die Hoffnung war zuletzt sehr groß, dass es endlich klappen würde. Entsprechende Signale gab es eben auch aus Brüssel und aus Brasilien. Und deshalb ist die Enttäuschung jetzt extrem groß, dass es offensichtlich doch nochmal wieder zu einer Verzögerung kommt.
Ja, eine Frage, die sich mir auch noch aufgedrängt hat, ist irgendwie, was ist eigentlich aus den Verbindlichkeiten von StaatsführerInnen geworden? Also es scheint ja irgendwie derzeit viel damit zu stehen oder zu fallen, wer Präsident ist. Also Handelsabkommen scheinen zum Spielball für Einzelinteressen zu werden, könnte man sogar sagen. Wie bewertest du denn diesen Trend der Unverbindlichkeit?
Könnte man sagen, so ist Politik. Gerade in der Handelspolitik spielen sehr häufig innenpolitische Interessen mit rein. Und wenn so viele Länder beteiligt sind wie hier, also es sind ja 31 Länder, 4 auf südamerikanischer Seite und 27 auf EU-Seite, dann wird es natürlich extrem komplex. Und jedes Land hat seine eigenen Interessen und bei einem Regierungswechsel ändern die sich zum Teil dann auch noch ein bisschen. Und in diesem Fall kommt noch hinzu, dass die Mercosur-Länder ja früher europäische Kolonien waren und deswegen das Thema Anerkennung, Respekt und sowas auch noch eine Rolle spielt. Das ist ein sehr sensibles Thema, was sich in den Äußerungen von Lula und den anderen südamerikanischen Regierungschefs auch immer wieder spiegelt.
Vielen Dank, Carsten, für deine Einschätzungen zum Thema.
Danke dir.
Ja, wir werden natürlich weiterverfolgen, wie es mit diesem Thema weitergeht. Und wir haben gelernt, ein bisschen Hoffnung gibt's noch.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Der deutsche Leitindex schneidet derzeit vergleichsweise schlecht ab. Ja, woran das liegt, wie gut oder schlecht andere große internationale Börsenindizes derzeit dastehen und ob der DAX von seiner niedrigen Bewertung vielleicht auch profitieren kann. Über all das und mehr möchte ich jetzt mit dem Handelsblatt Börsenexperten Ulf Sommer sprechen. Hallo Ulf.
Hallo.
Ja, wie niedrig ist denn der DAX aktuell bewertet?
Aktuell notiert der DAX mit seinen 40 Werten mit einem Kursgewinnverhältnis von 10,5. Das bedeutet ganz konkret, 10,5 Jahre brauchen die Konzerne, um ihre derzeitige Börsenbewertung im DAX netto zu verdienen. Maßstab dafür sind jetzt nicht die Gewinne in den nächsten 10 Jahren, sondern Maßstab dafür sind die erwarteten Gewinne in den nächsten 4 Quartalen. Das ist ein ganz gängiges Verfahren, um so die Bewertung von Aktien zu ermitteln. Faustregel ist, ja, je weniger Jahre die Unternehmen brauchen, um ihre Börsenbewertung zu verdienen, desto günstiger sind sie bewertet. Also wenn sie beispielsweise nur 5 Jahre brauchen, dann wären sie spottbillig. Wenn sie dagegen 50 Jahre brauchen, ja, dann wären sie sehr, sehr teuer. Und sie brauchen, wie gesagt, 10,5 Jahre und das ist eben recht wenig.
Okay, und was heißt der aktuell niedrige Wert konkret im Vergleich zu früheren Jahren?
Ja, wenn man das mal mit etwas längerfristigen Daten vergleicht, dann ist der DAX um gut 20% niedriger bewertet als im 10-Jahres-Durchschnitt und sogar 30% beträgt der Abschlag seit 1988. Ja, seitdem gibt es den DAX.
Gut, welche Ursachen stecken denn hinter der schlechten Entwicklung des DAX in diesem Jahr?
Ja, das sind mehrere Faktoren. Also zum einen ist es die schlechtere Entwicklung eben nicht nur in diesem Jahr, sondern langfristig, nämlich seit Beginn des Jahrtausends, also seit dem Jahr 2000, haben Aktionäre mit einem Investment in den DAX eigentlich gar kein Geld verdient. Nämlich zumindest dann, wenn man die Kursgewinne berücksichtigt. Also nicht die Dividenden, sondern wirklich nur die Aktienkurse. Nämlich dieser Kurs DAX, der notiert aktuell bei roundabout 6.000 Punkten. Und genauso hoch stand er auch schon im Frühjahr 2000. Also vor 23 Jahren, auch da waren es etwas über 6.000 Punkte. Und jetzt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Dow Jones und dem S&P 500 in den USA, das sind ja wohl die bekanntesten Indizes an der Wall Street in den USA. Ja, die werden sowieso ganz ohne Dividenden berechnet. Also die werden genauso berechnet wie dieser Kurs DAX. Da fließen keine Dividenden mit ein. Ja, und die sind seit dem Jahr 2000 um über 200% gestiegen. Die haben sich also verdreifacht. Verdreifacht also in den USA und 0% für den DAX. Also das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, und ein wichtiger Grund für die so extrem unterschiedliche Performance, das ist der Branchenmix. Also der DAX hat sehr viele Industrieunternehmen, die bei Investoren derzeit, und das ist jetzt einfach auch schon ein langer Zeitraum, wenig angesagt sind. Ganz besonders zählen dazu die Autokonzerne. Die Branche befindet sich im Umbruch und die Autokonzerne verdienen zwar nach wie vor sehr, sehr gutes Geld, aber der DAX lebt eben immer, alle Börsenindizes leben von der Zukunft und viele Anleger glauben eben, in der Zukunft lässt sich nicht mehr so viel Geld verdienen mit dem Verkauf von Autos wie heute.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Autobranche befindet sich im Umbruch. Gibt es denn dafür auch konkrete Hinweise in den Aktienkursen?
Ja, also ganz extrem sogar, die Aktienkurse der Autohersteller sind ganz extrem unterbewertet. Die Aktien von BMW, Mercedes, Benz, Porsche und VW, die haben ein KGV zwischen 2,5 und 5,5, also nochmals deutlich niedriger als der Gesamt-DAX mit 10,5. Ja, und extrem niedrig sind die Autoaktien und darüber hinaus auch andere noch bewertet, die Deutsche Bank und Commerzbank mit einem Kursgewinnverhältnis von rund 5. Auch hier spiegelt sich große Verunsicherung über die Zukunft etablierter Bankhäuser im Wettstreit mit Digitalbanken wieder.
Ja, welche Rolle spielt in diesem Kontext denn eigentlich die schwache Konjunktur, die ja auch mit einer niedrigeren Nachfrage einhergeht und viele Unternehmen ja mächtig unter Druck setzt?
Ja, das spielt auch eine große Rolle. Die schwächere Konjunkturentwicklung setzt dem DAX sichtbar zu, einhergehend eben mit weniger Nachfrage, die viele Unternehmen spüren, wodurch die Erträge sinken. Der DAX leidet darunter mehr als andere Börsenindizes, weil der DAX eben viele konjunkturempfindliche Unternehmen enthält. Also wie beispielsweise Siemens, BASF, Covestro, Continental, DHL mit Deutsche Post oder eben die drei Autobauer. All das sind Aktien von Unternehmen, die sehr, sehr empfindlich gegenüber Konjunkturschwankungen sind. Anders eben als beispielsweise in den USA mit Großkonzernen wie Apple, Microsoft, Google, die alle sehr, sehr resistent gegenüber Konjunkturschwankungen sind.
Ja, das ist eine gute Überleitung, dafür jetzt mal den Blick noch weiter zu weiten. Also wenn man den DAX nun mit anderen großen internationalen Börsenindizes vergleicht, wie steht er denn im Vergleich da?
Ja, der amerikanische S&P 500 Index, da notieren die Aktien mit einem Kursgewinnverhältnis von 18,5. Ja, der DAX ist also damit um 44% niedriger bewertet als der S&P in den USA. Ja, nun muss man fairerweise zugeben, dass US-Aktien immer, eigentlich wirklich immer, höher bewertet sind als der DAX. Aber aktuell ist ihm der Bewertungsabschlag von 44% besonders hoch, ungewöhnlich hoch. Ja, der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan, der sprach neulich sogar von einem Bewertungsabschlag beim DAX auf Rekordhöhe gegenüber den USA.
Ja, ja, ja. Glaubst du denn, dass die Bewertungslücke sich in absehbarer Zeit auch wieder schließen könnte?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also die USA, die wachsen einfach auf Dauer einfach stärker als Deutschland und Europa aktuell ganz besonders. Also in Deutschland sind wir schon seit mehreren Quartalen in einer Rezession. Das sieht in den USA ganz anders aus. Ja, und die direkten Auswirkungen, die zeigten sich auch mal wieder im zweiten und dritten Quartal. Im zweiten Quartal, da haben so gut wie alle Unternehmen, 9 von 10 Unternehmen in den USA, die Prognosen der Analysten übertroffen. Im dritten Quartal war es ähnlich. Mehr als 2/3 schnitten hier besser ab als erwartet. So, und wenn es immer regelmäßig Quartal für Quartal höhere Gewinne als prognostiziert gibt, ja, dann sinken auch die US-Bewertungen im Nachhinein, sinken die dann. Also das ist dieser Effekt, der ist häufig festzustellen, dass die Bewertungen in den USA zwar höher sind, aber sie sinken im Nachhinein, weil die Unternehmen eben die Erwartungen übertreffen. Und diesen Effekt gibt es in Europa und bei den DAX-Firmen in dieser starken Form nicht.
Okay, dann anders gefragt, kann der DAX von seiner niedrigen Bewertung vielleicht auch profitieren?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Frage, die du jetzt stellst, ist, dass die Börse ja nicht auf Gegenwart, sondern auf Zukunft setzt. Ja, und das Potenzial des DAX ist insofern erstmal sehr, sehr gut und besser als in den USA. Nicht, weil die DAX-Konzerne irgendwie besser sind, das sind sie ganz bestimmt nicht als in den USA, aber die Ausgangsbasis, die ist hierzulande extremst niedrig. Das ist so ähnlich, wenn ich überhaupt nicht schwimmen kann, dann ist die Chance, dass ich, wenn ich schwimmen lerne, schneller schwimme als vorher, sehr, sehr hoch. Wenn ich aber ein Spitzenschwimmer bin, dann ist die Chance, mich zu verbessern, ungleich schwieriger. So ähnlich ist es auch zwischen den deutschen Konzernen und zwischen den amerikanischen Konzernen. Es muss also gar nicht so viel Positives jetzt passieren, damit der DAX steigt, eben weil er sehr, sehr niedrig bewertet ist. Und darüber hinaus gilt auch, Aktienindizes kehren langfristig zu ihrer fairen, das heißt durchschnittlichen Bewertung zurück. Ich sagte es eingangs, der DAX ist sehr, sehr niedrig bewertet. Er hat einen Bewertungsabschlag. So, die Börsengeschichte zeigt aber, das bleibt nie auf Dauer so. Also auch hier ist zu erwarten, dass der DAX dadurch steigen wird. Allerdings, jetzt gibt's etwas Wasser in den Wein. Aktienkurse können zwar steigen, dann steigt auch die Bewertung. Das ist die positive Annahme. Die negative Annahme ist aber genauso gut möglich, nämlich die Bewertung kann auch dann zu ihrem langfristigen Durchschnitt zurückkehren, indem die Unternehmensgewinne sinken. Also bei sinkenden Unternehmensgewinnen, ja, dann würde die Bewertung sofort steigen. Auch das kann passieren. Und schließlich, das muss auch noch gesagt werden, der Bewertungsabschlag, dieser rekordhohe Bewertungsabschlag, das ist keineswegs ausgemacht, dass der sich rasch abbaut. Börsen können über einen langen, langen Zeitraum auch unterbewertet sein. Also darauf jetzt zu setzen, dass der DAX rasch steigt, weil er extrem niedrig bewertet ist, ja, das wäre eine sehr, sehr riskante Wette.
Ja, okay, halten wir fest, wir blicken eher vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Danke, Ulf, für deine Einschätzungen zum Thema.
Aber bitte, gerne.
Damit geht die heutige Sendung von Handelsblatt Today zu Ende.
Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback für uns haben, dann melden Sie sich doch sehr gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Oder wenn Ihnen Messenger mehr liegen, dann melden Sie sich doch gerne per Signal, WhatsApp oder Telegram bei uns. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Pape. Und bei Ihnen bedanke ich mich noch fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.